1. Thessalonicher 5, Verse 1 bis 22. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreift, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also, lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet und um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch allezeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern.
Ja, das waren Worte des lebendigen Gottes an uns aus seinem Wort der Gemeinde der Thessalonicher geschickt. Prüft alles, das Gute haltet fest. Das ist die Jahreslosung für 2025. Und wir haben den ganzen Abschnitt gelesen, weil prüft alles, das Gute haltet fest, hat eine Bedeutung in dem Zusammenhang, in dem es im 1. Thessalonicher Brief steht. Es ist eine Anweisung an uns. Und wir werden nachher entscheiden müssen, gefällt uns das eigentlich oder gefällt uns das nicht, dass der Apostel Paulus das so gesagt hat. Die Aussage ist eigentlich recht klar und einfach. Prüft alles und dann im nächsten Schritt das Gute haltet fest. Jeder von uns würde wahrscheinlich zustimmen, dass das notwendig ist. Wenn wir so an unseren Tag denken, so viele Dinge stürmen auf uns ein. Viel zu viel Müll kommt täglich auf uns zu und wir müssen sortieren. Wir müssen prüfen und sagen, was ist das eigentlich, was da jetzt auf mich zukommt? Weg, behalten, was mache ich damit? Aber ich muss es ja vorher prüfen. Wir müssen sortieren. Im realen Leben, heutzutage sehr stark im digitalen Leben, so viele Dinge möchten in unseren Kopf, möchten in unser Leben, möchten unseren Alltag bestimmen, damit der Müll uns nicht erstickt. Deswegen müssen wir alles prüfen und das Gute behalten. Das bedeutet natürlich auch, dass wir zu manchen Dingen ein ganz klares Nein finden müssen. Wir müssen sagen, geprüft, nein, weg, Müll. wegschieben, nicht behalten. Geprüft, ja, das ist mein Glaubensschatz, den will ich behalten. Ich habe nach einer Veranschaulichung gesucht. Ich hoffe, man sieht das auf den Bildern. Manche Menschen betreiben das Goldschürfen als Hobby. Ist in Deutschland nicht ganz so üblich. Und diejenigen, die das an so Flüssen, wo man hin und wieder doch Goldstaub findet, machen, tun das wahrscheinlich so eher als Naturerlebnis mit dem erhabenen Gefühl, tatsächlich echtes Gold gefunden zu haben. Mitten in all dem, was da in dem Ding da drin war. Für solch ein Hobby brauchen Goldschürfer natürlich einige Werkzeuge, aber mindestens so eine Goldwaschpfanne, mit der man am Ende bestimmen kann, wenn man so in diesem Bachbett mal so reingegangen ist, in das Sediment, was das da nur drin ist, nachdem man gewaschen hat. Also wenn man schon so ganz kleine Klümpchen gefunden hat, dann wäre das schon ganz viel. Normalerweise sind das nur ganz, ganz feine Goldflitter, die man dort findet. Gold ist schwer. Gold sinkt ab und liegt am Boden. Das ist nachher auch in der Pfanne so. Wenn man einmal so über den Boden geschürft hat und man an einem Bach ist, wo auch Gold drin ist, dann wird man ja so eine Mischung vorfinden. Und man muss so lange waschen und hoffen, dass das schwere Gold immer weiter drin bleibt, während das leichtere immer rausgewaschen wird, bis am Ende tatsächlich getrennt Gold vorliegt. Vielleicht auch nur kleine Goldflitter, aber tatsächliches Gold. Also beim Goldschürfen hat man so das Ziel, das Leichte rauszutun, durch Prüfen, durch Waschen. Und wenn man Gold gefunden hat, dann es zu behalten. Denn das ist das, warum man das eigentlich getan hat. Prüft alles, das Gute haltet fest. Wir schauen nochmal auf den Zusammenhang. Wir haben ja diesen Text im Zusammenhang gehört. Welche Bedeutung kann dieser Vers in dem Zusammenhang haben? Oder hat dieser Vers in dem Zusammenhang? Wenn ihr eure Bibel offen habt, guckt mal Kapitel 5 nochmal von Anfang. Da geht es um einen Tag des Herrn, heißt das in Vers 2, der kommen wird. So schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Thessalonicha. Sie brauchten einmal Belehrung darüber, wie ist das eigentlich mit der Wiederkunft Christi? Ist das schon passiert? Müssen wir darauf noch warten? Was bedeutet das eigentlich für uns? Dieser Tag des Herrn ist wohl seine Wiederkunft, so kann man das aus diesem Abschnitt entnehmen, auf die Wiederkunft Jesu auf die Erde und die Entrückung der Gläubigen, also der Gemeinde. In Kapitel 4, Vers 13 wurde das schon angesprochen. In diesem Abschnitt ist es so, der Tag des Herrn, sagt der Apostel Paulus, wird unerwartet eintreffen, wie ein Dieb in der Nacht. Die meisten Menschen werden also nicht darauf vorbereitet sein, wenn das kommt. Das heißt, sie haben ganz andere Dinge im Kopf und dann kommt dieser Tag des Herrn und sie sind nicht vorbereitet. Aber er sagt, die Gläubigen, bei denen ist das nicht so. Denn sie leben ja nicht in der Finsternis, sondern sie orientieren sich am Licht des Wortes Gottes. Sie werden vorbereitet. Sie sind geistlich gesehen Söhne des Lichts und des Tages. Und weil sie das sind, sollen sie nicht geistlich schlafen, sondern wachsam und nüchtern sein, Vers 6. Die Gläubigen sollen dann einander ermutigen, wachsam und nüchtern zu leben, in Vers 11. Und dann kommt dieser Abschnitt, Vers 12 bis 22, wo es ganz viele Anweisungen gibt, was man tun kann, um eben wachsam zu sein, um nüchtern zu leben, mit klarem Kopf im Glauben unterwegs zu sein. Man kann dort, wenn man nachzählt, 13 Anweisungen finden, eine ganze Menge, hintereinander weg, die für klaren Kopf sorgen sollen, wie man im Glauben lebt. Und die Jahreslosung prüft aber alles, das Gute haltet fest, ist nämlich eine nur von diesen 13 Einweisungen, nämlich die 12. von den 13. Sie gehört also in diesen Pool von diesen 13 Anweisungen, die dort genannt werden. Ich möchte sie im Schnelldurchgang einmal zeigen, dass man merkt, ja, dieser Abschnitt, der hat es natürlich in sich. Und wo stehen wir mit unserer Jahreslosung? Alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Also Vers 12 und 13 sagt uns, wir sollen die Leiter der Gemeinde respektieren, damit sie nämlich die Gemeinde darin unterstützen können, wachsam und nüchtern zu sein, also mit klarem Kopf im Glauben unterwegs zu sein. Der Vers 14 hat gleich 4 Anweisungen, nämlich die Zurechtweisung der Unordentlichen, also der Faulenzer eigentlich. Sie sollen, die nächste Anweisung tröstet die Kleinmütigen, das heißt die Zaghaften, die Ängstlichen, die Verzagten, tragt die Schwachen, weil sie nämlich schwach, also krank sind, körperlich vielleicht oder und auch geistlich krank sind. Es kann also auch in Kombination sein. Und Geduld mit allen haben. Also 4 Anweisungen nochmal in Vers 14. Dann Vers 15, da sollen wir darauf achten, dass für Böses nicht Böses vergolten wird. Das, was normalerweise läuft, was in Kriegen läuft, wo man sagt, du bombardierst mir das und ich bombardiere dir noch mehr. Und dann geht das wieder zurück und wieder zurück. Die Eskalation des Bösen soll hier unterbrochen werden, wenn man mit Gott lebt, nämlich dadurch, dass man das Trachten nach dem Guten hat, dass man dieses dieses Aufschaukeln des Bösen einfach durchbricht. Vers 16, seid fröhlich, ermutigt und bringt die Freude auch zum Ausdruck. Dann kommt Vers 17, das ist schon die 8. Anweisung. Habt eine Beständigkeit im Gebet. Wir haben in der Kinderbotschaft einiges dazu gehört, warum das wichtig ist, dass man eine Beständigkeit im Gebet hat. Dann Vers 18, das die 9. Anweisung. Habt eine Haltung der Dankbarkeit für die erlebte Freundlichkeit. Und seid natürlich auch bereit, mit Freundlichkeit wiederum darauf zu antworten. Wir nähern uns unserem Jahresvers. In Vers 19 heißt es, gebt dem Heiligen Geist Raum zum Wirken. Es ist dort so formuliert, erstickt die Flamme des Geistes nicht. Und Vers 20 heißt es, Weissagung verachtet nicht. Weissagung, in diesem Zusammenhang kann man das so verstehen, wie Gottes Wort in der jeweiligen Situation angewendet werden kann und soll, wenn klar wird, was Gottes Wort für eine bestimmte Situation in meinem Leben bedeutet, kann mir das sehr unangenehm sein. Aber ich soll das nicht verachten, weil der Heilige Geist möchte das bewirken. Und dann kommt nämlich dieser Vers, worum es ja heute eigentlich geht, prüft alles, insbesondere natürlich die Weissagung aus Vers 20, und dann haltet am Guten fest. Und letztens, meidet das Böse in jeder Gestalt. Auch wenn man etwas gut gemeint hat, heißt das nicht, dass es auch gut geworden ist. Von daher ist es nochmal so eine Anweisung. Das heißt, wenn wir im Glauben mit klarem Kopf unterwegs sein wollen, brauchen wir diese 13 Anweisungen. Das ist so ein Ja, das sind wahrscheinlich nicht alle, die es gibt, sondern es ist so eine Anweisung, so eine Zusammenfassung dessen, woran wir uns gut orientieren können. Und Vers 21 ist dann so etwas nochmal zentral, dass man sagt, ja, aber alles muss geprüft werden. Und dann muss sortiert werden. Was ist gut, das behalte ich. Was ist nicht gut, das tue ich weg. Du sagst vielleicht 13 Anweisungen, das ist schon eine ganze Menge. Geht es nicht ein bisschen kleiner? So 2, 3 kann man sich vielleicht merken, aber 13? Aber denken wir einfach mal an die Zahnpflege. Da reichen uns auch 2 oder 3 Anweisungen nicht. Wir müssen auch wissen, welche Zahnbürste benutzen wir, welche Zahnpasta, wie oft putzen wir die Zähne, wie machen wir das mit den Zwischenräumen, was tun wir, wenn wir etwas Saures gegessen haben. So ein komplexes Thema wie ein Leben im Glauben braucht natürlich nochmal viel mehr Anweisungen, damit man weiß, wohin es denn am Ende geht. Vielleicht können wir uns das so merken, dass wir sagen, diese 13 Anweisungen sind wie ein Wagenrad. Außen sind 12 Speichen und in der Mitte, das ist die Narbe, da wo alles gelagert ist. Und diese Narbe nehmen wir mal als das Prüfen und das Gute behalten. Also die Narbe ist ja am Ende verbunden mit jedem Teil des Rades, wenn man so will. Und daran wird geprüft, ob die einzelnen Speichen, die einzelnen Anweisungen, ob das denn alles noch intakt ist und das Ganze auch rund läuft. Das Prüfen, der Prüfauftrag in Vers 21, das ist also unsere Herausforderung für dieses Jahr, damit wir schauen, ob das unser Rad sich richtig dreht im Glauben. Wir sollen natürlich diese Speiche nicht vergessen, denn das Prüfen alleine, die Narbe alleine, macht natürlich immer noch nicht das fertige Rad aus. Jetzt möchte ich einmal dann durch diesen Vers in den Einzelteilen gehen. Das erste ist natürlich das Prüfen. Es ist das Beurteilen, um gutheißen zu können. Das heißt, ich muss schauen, wie ist das eigentlich, das, was ich hier gerade in der Hand halte. Das ist das, was der Goldwäscher gucken muss, wenn er so seine Pfanne einmal in Sediment gesteckt hat und dann am Waschen ist, dass er schaut, ja, ist das jetzt Erde, sind das Steine oder ist das am Ende Gold? Also es muss unterschieden werden, es muss geprüft werden. Das kommt uns, unserem Zeitgeist nicht so sehr entgegen, weil wir mögen das heute nicht so sehr, dass uns jemand prüft und sagt, naja, ich glaube, das, was du hier tust, ist falsch. Weil es gibt Kriterien dafür, dass das falsch ist. Wir mögen es lieber, wenn jeder uns so sein lässt, wie wir sind. Was jeder soll denken können und handeln, wie er will. Toleranz ist dann ganz groß geschrieben. Aber man muss prüfen, um herauszufinden, ob etwas überhaupt gut ist. Wenn man das denn behalten will oder wenn man es denn wegtun will. Dafür braucht man Kriterien, an denen man etwas prüfen kann, ob es gut ist oder ob es weg kann. Das Prüfen ist eben dieses Erkennen, was ist Gold und was muss weggewaschen werden. Um etwas prüfen zu können, brauchen wir im Prinzip 4 Dinge. So hat man das in einer christlichen Gesellschaft eigentlich immer so akzeptiert. Man hat gesagt, wir brauchen die Heilige Schrift zum Prüfen. Das ist die Sicht Gottes auf die Sache. Wir brauchen die Vernunft. Das ist die Sicht der Logik, des Verstandes auf die Sache. Wir brauchen die Erfahrung. Das ist die Sicht meines täglichen Erlebens, meiner Erlebniswelt. Stimmt das, was hier gesagt wird, mit dem, was ich täglich erlebe, überhaupt überein. Und der vierte Punkt ist Tradition. Man sagt, das ist die Sicht der Geschichte. Was haben die Christen vor uns über diese Frage gedacht? Was haben die Glaubensväter über diese Frage gedacht? Und all diese Dinge sind ja auch wichtig, um ein ausgewogenes Urteil in einer Frage zu bekommen. Und die Herausforderung für uns für dieses Jahr ist ja, alles zu prüfen, um dann das Gute zu behalten. Also wir brauchen alle vier Kriterien. Aber wenn wir uns die Kriterien anschauen, dann merken wir, dass nicht alle vier Kriterien kommen immer zum gleichen Ergebnis. Manchmal bietet die Erfahrung eine andere Lösung an als die Logik. Manchmal scheint die Sicht der Geschichte als veraltet, dass man sagt, ja, das hat man früher gemacht, heute gilt das nicht mehr. Manchmal geht es um die Frage, die die reine Logik übersteigt, zum Beispiel so wie die Liebe. Das kann man nicht mit der Logik natürlich ergründen. In christlichen Gesellschaften war man sich einig, dass das Wort Gottes das führende und das entscheidende Kriterium ist. Ich habe das jetzt einmal gelb hinterlegt, um zu sagen, wir haben, um prüfen zu können, diese vier Dinge, aber das, was das Licht ist, das, was die Lampe ist, das, was führend am Ende für das Ergebnis ist, das ist die Sicht Gottes. Das ist die Heilige Schrift. Denn das Wort Gottes sagt uns, wer uns geschaffen hat, zu welchem Ziel er uns geschaffen hat und wie man das ewige Leben bekommen kann. Es gibt uns eine verbindliche Ethik, damit wir wissen, wie wir leben können. Wenn wir in die Bibel schauen, dann werden wir schon feststellen, dass die Heilige Schrift selber das auch so sieht, dass sie das Licht, dass sie die Lampe ist, dass sie führend ist in der Frage, was ist Wahrheit? In der Frage, wenn wir prüfen, um zu wissen, was Gold ist und was Steine sind, was Wasser, was Dreck ist, was weg muss. Da ist einmal Psalm 119, Vers 105, da heißt es, dass dein Wort ist eine Leuchte, also da kommt das Licht auch nochmal explizit vor, ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Wir bekommen dort Führung und Orientierung, sagt uns der Psalm, die Weisheitsliteratur. Sie sagt, natürlich ist deine Vernunft da, natürlich ist deine Erfahrung da, natürlich ist die Tradition da, aber die Heilige Schrift, sie muss leuchten. Sie muss dir den Weg zeigen. Sie muss dir helfen, all die anderen Dinge, die auch wichtig sind, richtig einzuordnen. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, auch eine sehr bekannte Bibelstelle. Alle Schrift von Gott eingegeben, ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Das Wort Gottes, es ist von Gott gegeben. Deswegen ist es die Lampe. Deswegen ist es das Licht. Deswegen muss es immer an sein, damit wir die anderen Kriterien überhaupt richtig verwenden können. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Es hat Macht und es hat Wirksamkeit. Es kann tatsächlich zeigen, was wirklich ist. Es kann sogar die Dinge, die uns unteilbar scheinen, auseinander dividieren. Noch ein Bibelvers aus Matthäus 4, Vers 4. Das ist so, wie Jesus das gesehen hat, als er versucht wurde, hat er geantwortet dem Satan, der ihn versucht hatte in der Wüste. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Die Vernunft hätte vielleicht gesagt, wenn man in der Wüste ist und Hunger hat, dann ist es vielleicht auch vernünftig, aus Steinen Brot zu machen, wenn gerade so die Möglichkeit besteht. Man sollte diese Möglichkeit zugreifen. Klingt irgendwie total vernünftig, ist aber falsch, weil man lebt ja nicht nur vom Brot allein. Wichtiger, deswegen die Lampe ist das Wort Gottes für Jesus. Er sagt, wenn ich nur nach Vernunft entschieden hätte, wenn Jesus nur nach Vernunft entschieden hätte, hätte er vielleicht dieses Brot gemacht. Aber weil das Wort Gottes seine Lampe war, führend war in seiner Entscheidung, hat er gesagt, das kann ich nicht machen. Das ist falsch, denn der Mensch lebt nicht nur von Brot allein. Gehorsam gegenüber Gott ist wichtiger als Brot. Das geistliche Leben des Menschen wird durch das Wort Gottes erhalten. Und schließlich Johannes 17, Vers 7 hat Jesus für seine Jünger gebetet und zu seinem Vater im Himmel gebetet, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Nun wissen wir, wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, das ist nicht die Sicht der Allgemeinheit heute darauf. Wie ist das eigentlich in Europa dazu gekommen? Gehen wir mal 300 Jahre zurück. Da hatte man das noch so gesehen, dass die Bibel ist das Licht. Und das bestimmt, wie wir denken. Aber ungefähr um 1700 nach Christus, da haben so Philosophen wie Kant, Voltaire oder Locke gelebt. Und sie haben vereinfacht gesagt, dann die Idee gehabt, dass die Vernunft über der Heiligen Schrift stehen muss. Die Sicht der Logik, des Verstandes, war für sie dann wichtiger als die Heilige Schrift. Das heißt, man hat die Lampe verschoben. Man hat nicht gleich gesagt, Gottes Wort gilt nicht, sondern man war dann eher so der Meinung, wenn mein Verstand das, wenn meine Vernunft, wenn meine Logik das nicht verstehen kann, was das Wort Gottes sagt, dann kann das nicht wahr sein. Also ist die Heilige Schrift quasi in die zweite Reihe getreten. Das hat unser Denken bis heute geprägt. In atheistischen Kreisen hat sich das nochmal sehr verfestigt. Ich habe selbst im sowjetischen Schulsystem das erste Schuljahr absolviert. Und die führende Ideologie war damals der Atheismus. Und ich kann mich noch genau erinnern, im ersten Schuljahr, ich war ungefähr 8 Jahre alt, dass unsere Lehrerin stand vor uns, hat uns in die Augen geschaut, hat einen Kugelschreiber genommen, ich habe jetzt leider keinen Kugelschreiber, hat ihn hochgehalten und hat ihm gesagt, Kinder, seht ihr, den Kugelschreiber kann ich sehen, deswegen gibt es ihn. Dann hat sie den runtergenommen, hat gesagt, Gott kann ich nicht sehen und deshalb gibt es ihn nicht. Und ich kann mich erinnern, dass mich das als kleinen Jungen doch etwas imponiert hat. Irgendwie war das logisch. Das hat die Logik angesprochen. Es hat gesagt, ja, die Logik sagt doch, was man nicht sehen kann, das kann es nicht geben. Das heißt, an dieser Stelle war eben die Logik, die Vernunft und die Erfahrung das Licht geworden. Und deswegen haben sie Gott verloren. Später ist diese Lehrerin selbst an Gott gläubig geworden. Und dann war für sie dann doch wieder klar, Gott gibt es, auch wenn ich ihn nicht sehen kann, weil für sie dann wieder die Lampe, das Licht, die Heilige Schrift geworden ist. Sie hat plötzlich anders prüfen können. Sie hat anders entscheiden können, was ist Gold und was kann weg. Wenn die Vernunft, die Erfahrung oder die Tradition unser Licht der Erkenntnis ist, verlieren wir Gott. Wenn die Heilige Schrift das Licht der Erkenntnis wird, dann gewinnen wir Gott mit inklusive Vernunft und Erfahrung und Tradition. Die Vernunft, die Erfahrung und die Tradition sind kein Widerspruch zur Heiligen Schrift, wenn sie im Licht der Heiligen Schrift gesehen werden. Es ist eben wichtig, wenn wir prüfen wollen, dass wir für uns nochmal klar haben, was ist meine Lampe der Prüfung, der Erkenntnis, die ich habe. Was ist bei mir an? Was leuchtet? Was hat die obere Priorität? Ist es das Wort Gottes, die Sicht Gottes? Oder haben sich die anderen Dinge als die Lampe jetzt eingeschaltet? Und das ist eine große Herausforderung für uns. Das ist eben eine sehr große Frage, die in unserer Gesellschaft umgeht. Was hat eigentlich Priorität? Welche Lampe darf leuchten? Ist es das Wort Gottes oder ist es die Logik, die Erfahrung und die Tradition? Also prüfe immer wieder, wenn wir an diesen Vers denken, prüft alles, ist natürlich in erster Linie wichtig zu wissen, welche Lampe ist eigentlich bei mir an? Was ist das Licht, das meinen Weg zeigt, das mir den Weg zeigt? Es heißt, prüft aber alles. Wie viel ist alles, werden wir fragen. Ich denke, dass nicht einfach alles in dieser Welt ist. Wir können nicht alles prüfen, was in dieser Welt ist. Das werden wir nicht schaffen. Und wir sind auch natürlich auch nicht für alles, was in dieser Welt passiert, auch persönlich verantwortlich. Aber auf jeden Fall das, was in meinem Leben einen Platz beansprucht, was zu meinem Leben gehört, wo ich Entscheidungen treffen kann, da ist es natürlich wichtig, dass ich da schaue, dass ich all diese Dinge natürlich prüfe, um entscheiden zu können, ist das Gold oder kann das am Ende doch weg. Also wir prüfen in erster Linie, ob das Wort Gottes, die Heilige Schrift, das Licht deiner Erkenntnis und Prüfung ist. Als ich meine Berufsausbildung begann als Maschinenschlosser, da hatten wir Messwerkzeuge. Wir hatten Messwerkzeuge, mit denen wir jeden Tag gemessen haben. So, man sagte, das sind Messwerkzeuge für den täglichen Gebrauch. Aber wir hatten auch Maße im abgeschlossenen Schrank, die waren besonders genau und die holte man raus, wenn man seine täglichen Messwerkzeuge mal überprüfen wollte, ob die noch richtig messen. Das war eben das Besondere daran. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, wenn wir alles prüfen wollen, dass wir doch hin und wieder unseren Maßstab, den wir an Dinge anlegen, nochmal dieses Original rausholen und sagen, ja, wie passt das jetzt eigentlich noch mit den echten Maßen zusammen? So wie meine Maßstäbe gerade sind. Hat sich mein Messwerkzeug, ist das kaputt? Ist es verbogen? Misst es eigentlich falsch? Habe ich jetzt die falschen Dinge, mit denen ich dort unterwegs bin? In der Gemeinde, wir als Gemeinde in Lichtenau, wir haben uns immer darauf konzentriert und darauf ausgerichtet, dass die Heilige Schrift, das Wort Gottes, uns in unseren Entscheidungen leitet und dass das Wort Gottes das Licht ist. Wir haben unsere Tradition immer dahingehend auch überprüft, wie sie im Lichte der Heiligen Schrift aussehen. Natürlich haben wir alle versucht, alle anderen Kriterien mitzubedenken, aber das Wort Gottes sollte immer das Licht sein. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir Gemeinschaft in der Gemeinde haben. Denn wir müssen dadurch, dass wir uns treffen, dadurch, dass wir gemeinsam auf das Wort Gottes hören und schauen, müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen und klar werden, ist das eigentlich noch unser Licht, unser Maßstab, das, was die Richtung angibt. Interessiere dich dafür, wie andere Gold von Erde und Steinen unterscheiden. Denn jeder ist ja damit so unterwegs. Und dafür ist natürlich Gemeinschaft auch gut, dass man merkt, aha, die einen, die machen das so, die anderen machen das anders. Die einen reden miteinander, die anderen lesen was Richtiges. Oder wie machen das die anderen? Ich denke, dass eben auch in diesem Sinne es wichtig ist, dass wir uns hier treffen zum Gottesdienst, zur Teen, zur Kinderstunde, zum Hauskreis. Denn das sind alles Gelegenheiten, wo wir miteinander prüfen, ob das, was wir denken, ob das, was wir glauben, ob das Gold oder Steine sind. Ob das, wenn es gewaschen ist, was ist das eigentlich? Das Gute haltet fest. Wie tun wir das? Wie halten wir das Gute fest? Das Geprüfte eben festhalten und nicht einfach wieder loslassen. Das, was unseren Glaube schon mal als Gold erkannt hat, das wird natürlich auch angegriffen. Wir werden daran vielleicht auch mal Zweifeln haben. Aber es ist wichtig, dass wenn wir etwas mal als Gold erkannt haben, dass wir es eben nicht wieder loslassen, wenn wir es geprüft haben. Das in dem Bild des Goldwäschers ist es so, wenn er so Goldstückchen tatsächlich mal gefunden hat, also der schmeißt die nicht zwischendurch wieder rein, um wieder neu zu waschen und zu gucken, ob er sie wiederfindet und ob es immer noch Gold ist, sondern wenn er weiß, das ist richtig Gold, das wird natürlich zur Seite gelegt, in einen besonderen Behälter gelegt. Das ist der Schatz, das ist der Goldschatz, das ist ein Glaubensschatz. So können wir das auch für uns übersetzen. So können wir das Gute festhalten, eben das Gute zu deinem Glaubensschatz zu machen. Und das war dieser Punkt, der mir eben gefehlt hat, dass wir in diesem Sinne uns immer wieder treffen, um das Gute festzuhalten. Das schaffen wir alleine nicht, wenn wir für uns so ganz alleine zu Hause Christen sind. Da müssen wir uns schon hier immer wieder mal treffen, in Gruppen, alle zusammen, um uns klar zu werden, was ist das eigentlich, was wir da glauben. Vergiss dein Werkzeug nicht. Dieserjenige, der Gold wäscht, der kann nicht ohne Pfanne losziehen. Also mit bloßen Händen, das wird ganz schwierig sein, dass man da mal so ein Goldstück findet. Da braucht man schon zumindest so eine Waschpfanne. Also bring auch deine Bibel mit. Schau in deine Bibel rein. Lies deine Bibel, um das richtige Werkzeug dafür zu haben. Am Ende muss nämlich klar sein, wenn wir zusammen waren, wenn wir zusammen geschaut haben, wenn wir zusammen darüber geredet haben, was ist das jetzt, was wir da in der Pfanne haben? Ist das Gold oder kann das weg? Das ist das Prüfen und das Gute zu behalten. Prüft alles, aber das Gute haltet fest. So lautet die Jahreslosung und das ist eben eine Herausforderung für uns, für dieses Jahr. Also gehen wir es an. Einige Punkte dazu. Achten wir darauf, dass die Heilige Schrift eben das Licht unserer Prüfungserkenntnis ist. Wenn die Heilige Schrift das nicht mehr ist, wenn andere Dinge sich darüber stellen, dann wird das schwierig mit dem Prüfen und wir werden oft zu falschen Ergebnissen kommen. Vergessen wir neben dem Prüfen die anderen 12 Dinge vom Wagenrad nicht. Sie sind eben auch ganz wichtig, damit wir das Gute festhalten können. Wenn wir so als Gemeinde auf uns schauen, so haben wir verschiedene Verantwortungen mit dieser Jahreslosung, aber wir sind alle dafür verantwortlich. Schauen wir auf die Gemeindeleitung. Sie ist natürlich verantwortlich für alles, was in der Gemeinde hineinkommt. Und viele Verse, die wir in Kapitel 5 gelesen haben, ab Vers 12, die kann man sehr gut auf die Gemeindeleitung auch münzen. Das ist oft ihre Aufgabe, solche Dinge zu tun. Sie sind verantwortlich eben für alle Dinge, die in der Gemeinde passieren. Deswegen beginnt ja Vers 12 und 13 damit, dass wir die Leiter der Gemeinde respektieren, denn ihre Verantwortung ist natürlich auch besonders hoch. Da gibt es Mitarbeiter, die haben Verantwortung für einen bestimmten Bereich. Sie sind natürlich verantwortlich für alles, was in ihrem Bereich geschieht, aber auch jeder persönlich von uns. Wir sind verantwortlich für das, was in unserem ganz persönlichen, kleinen, privaten Leben stattfindet. Denn am Ende ist die Gemeinde die Summe aller jedes Gemeindegliedes, aller Gläubigen, die hier zusammenkommen. Beim Jahresrückblick 25 können wir dann vielleicht einmal schauen, wie viel Gold dann am Ende durch das Prüfen zusammengekommen ist. Dass man gesagt hat, ja, ich habe geprüft, das war Gold und das waren Steine, die habe ich weggetan. Da haben wir zusammen gesammelt. Und auf dem Weg dahin, prüf alles und das Gute halte fest. Amen.